Herzlich willkommen zur 57. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Geschäftsführerin der Strategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mein Gast heute? Lars Zirpins. Er ist CMO von Veleda, der weltweiten Nummer 1 in zertifizierter Naturkosmetik aus der Schweiz, deren Grundwerte im Verständnis Purpose over Profit verankert sind.
Das, was vermeintlich Müll ist, irgendwo anders, ist bei uns vielleicht ein ganz wertvoller Rohstoff. Und so müssen wir da relativ breit gucken und diese vertikale Integration noch besser ausbauen. Also wir nennen das From Soil to Soul, weil es bei uns immer um Body, Mind and Soul geht. Also unsere Produkte wirken natürlich auf der Haut, aber auch darüber hinaus. Und dieses From Soil to Soul, das ist bei uns ganz wichtig.
Erfahrt im Podcast, warum Veleda, die neben Naturkosmetik auch Naturarzneimittel herstellen, sich selbst als Sustainability Native bezeichnet, wie viel Weisheit der Natur in der Marke und ihren Produkten verankert ist und warum Veleda trotzdem vor der wohl größten Transformation ihrer Firmengeschichte steht. Mit Lars spreche ich über die Bedeutung der starken vertikalen Integration der Marke, über gesunde und fruchtbare Böden als Lebensgrundlage für Menschen und die Vielfalt von Tieren und Pflanzen und über die Bedeutung des Leitspruchs From Soil to Soul. Belohnt wurde Veleda für ihr Nachhaltigkeitsengagement durch viele renommierte Nachhaltigkeitspreise und vor allem auch durch eine überaus loyale Verwenderschaft. Erfahrt im Podcast, wie sich Veleda gegenüber dem erstarkten Wettbewerb zukunftsfähig aufstellt, warum sie die Marke der Untold Stories ist, was die Wildsammlung von Rosmarin in Spanien mit einem TikTok-Video zu tun hat und warum Veleda erstmals dazu übergeht, Lavendel in Frankreich selbst zu kultivieren. Lasst euch inspirieren von einem Unternehmen, das in Sachen Nachhaltigkeit anderen Unternehmen weit voraus ist und trotzdem noch viel Potenzial sieht, ihren Purpose, Gesundheit und Schönheit im Einklang von Mensch und Natur gerecht zu werden. Herzlich willkommen, Lars.
Ja, hallo Annette, grüß dich.
Ich freue mich, dass du hier heute im Studio bist. Endlich mal wieder ein Gast, der auch persönlich hier bei mir in Hamburg ist. Was umso erfreulicher ist, weil du ja eigentlich in Basel arbeitest. Du bist CMO von Veleda. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, so ein paar Stichpunkte zu dir. Du bist als Hamburger nicht überraschend 20 Jahre Nivea verantwortlich für die Marke, für Innovation. Das auch in Deutschland, auch in Italien. Davor warst du bei Henkel, in Düsseldorf und in Stockholm. Das heißt, ein sehr gestandener, erfahrener Markenmann. Und seit einem Jahr bist du jetzt bei Veleda in der Zentrale in Basel und dafür, du nennst dich CMO für Group Marketing Cosmetics. Das heißt, du bist für den ganzen Naturkosmetikbereich von Veleda zuständig. Wir haben ja vor 2 Jahren mit deiner damaligen Kollegin, oder du warst noch nicht da, aber sie war da, Natalia Jamulenka, hier einen Podcast aufgenommen, der super gerne gehört wird. Der ist nämlich tatsächlich für alle meine treuen Stammhörer, mal vielleicht eine interessante Information, noch immer auf Platz 1 der meistgehörten Folge. Und deshalb freue ich mich total, dass du heute hier bist und wir wollen uns nämlich jetzt das Thema Marke, Herausforderungen einer Naturkosmetikmarke im aktuellen Wettbewerb zuwenden.
Ja, danke dir, Annette, für die Einladung und ich freue mich auch auf den Dialog.
Genau, Veleda, noch so ein bisschen Hintergrund, so 450 Millionen Umsatz, also ein größerer Mittelständler, davon 80% im Bereich Körperpflege, also Naturkosmetik, 20% im Bereich Pharma, Arzneimittel. Und das Interessante bei Veleda ist ja, dass das Unternehmen zu 2/3 im Besitz der Anthroposophischen Gesellschaft ist und einer Schweizer Klinik, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Rest in Streubesitz. Das heißt, ihr habt eine ganz besondere Firmenkonstruktion. Und vielleicht fangen wir damit mal an. Welchen Einfluss hat denn das so auf das Tagesgeschäft? Ihr seid zwar ein Konsumgüterhersteller, aber dann doch irgendwie ja ganz anders als die anderen.
Ja, das ist natürlich Teil der Faszination, wenn man bei Weleda reinkommt, dass wir einen Gründungsimpuls haben vor jetzt über 100 Jahren, der heute auch noch ganz stark unsere Identität prägt. Und wenn ich mir jetzt vorstellen darf als Marketier und Markenmann, wo möchte man heute wirken, dann ist das natürlich ein Traum für eine Marke und eine Company zu arbeiten, die Purpose born ist. Wir sind ja sozusagen mit einem Purpose schon geboren und ein Sustainability Native, das muss man sagen. Und das jetzt gepaart mit einer großen Transformationsaufgabe ist natürlich the place to be. Und da habe ich jetzt das große Glück und die Ehre, das mitgestalten zu dürfen.
Sehr spannend. Jetzt hast du gleich drei ganz große Punkte hier eingeworfen. Einmal Purpose Born. Ich hatte damals mit Natalia auch speziell über diesen Purpose gesprochen, weil ich das unheimlich spannend fand. Ein Unternehmen, was nicht, weil das mal gerade im Marketing jetzt so aktuell ist, das Thema Purpose, sondern ein Unternehmen, was tatsächlich mit einem Purpose entstanden ist. Kannst du da vielleicht noch mal drauf eingehen?
Ja, das ist also wirklich ganz tief in unserer DNA. Es geht im Wesentlichen darum, um das Entfalten von Schönheit und Gesundheit. Das gehört für uns immer zusammen. Das, also Schönheit ist nichts Äußeres oder rein Äußeres, sondern das ist immer zusammen mit dem Thema Gesundheit zu sehen. Und dann geht's immer um die Verbindung zwischen Mensch und Natur. Also das, was wir hier als Mensch auf der Erde machen, das muss in Harmonie und in Einklang mit der Natur passieren. Und das heißt, es geht hier um ein Geben und Nehmen. Es geht um ein sich entwickeln. Also der Mensch in Harmonie mit der Natur hat eigentlich die Aufgabe, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und da steht auch ein kleines Symbol bei uns im Logo unterhalb des Schriftzuges Weleda. Und wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann symbolisiert das schon ganz viel von unserer Philosophie. Und das bedeutet die Weisheit der Natur, mit der beschäftigen wir uns sehr viel. Und da funktioniert halt alles in Kreisläufen. Und dann bin ich heute schon bei verschiedenen hochaktuellen Themen, die auch unsere Zukunft beherrschen werden im Zweifelsfall. Und da haben wir ganz viel in die Wiege gelegt bekommen.
Weißt du, wie das historisch entstanden ist, wo die Idee herkam? Und war erst das Thema Naturkosmetik oder erst das Thema Pharma?
Da war, glaube ich, erst das Thema Heilpflanzen. Eigentlich gibt es ja das Wissen, wenn man dann weltweit vor 100 Jahren geguckt hat in verschiedene Kulturen, gab es ja unfassbar viel Wissen. Und das wurde hier gebündelt. Da gab es Ita Wegmann, die hat in Zürich Medizin studiert, ist eine Holländerin, aufgewachsen in Indonesien. Und die hat das zusammen mit dem Rudolf Steiner dann weiterentwickelt, zusammengehalten. Der Name Weleda ist eine germanische Seherin. Und also auch eine weibliche Marke. Also das fand ich jetzt auch relativ aktuell, die mit V geschrieben allerdings dann. Und da ging es eigentlich um das Druidenwissen von Heilpflanzen. Insofern geht es etwas mehr los im Bereich Arzneimittel, wenn wir das mal so nennen wollen, nicht? Und die Klinik, die auch Anteile an uns am Weleda-Unternehmen hat, die hieß früher auch Ita Wegmann Klinik. Heute Klinik Alesheim, da gab es eine Fusion. Aber das ist eine ganz wichtige Figur bei uns, ja.
Und das Anthroposophische, ist das noch sehr bestimmt in eurem faktischen Alltag?
Das ist eine wichtige Inspirationsquelle. Aber also wir bei Weleda sind jetzt keine Anthroposophen, aber man kann sich natürlich der Anthroposophie bedienen. Und wenn man da vorurteilsfrei rangeht, dann entdeckt man da sehr, sehr viele gute Gedanken, die wir für unser Geschäft auch nutzen können. So wie die Kreisläufe, dass die Dinge zusammenhängen, dass der Mensch Teil der Natur ist. Und da gucken wir, da wo es für uns richtig und wichtig ist, integrieren wir das.
Ja. Ich finde das einen super interessanten Punkt. Ich hatte erst kürzlich eine Diskussion mit Bathal Brunner. Das ist ja Arzneitee, also Kräutertee aus der Kraft der Natur, aber als Arzneimittel zugelassen für verschiedene klassische Indikationen wie Bronchitis oder Blasenentzündung, aber auch Kopfschmerzen oder Schlafprobleme. Mhm. Und da hatten wir nämlich das Thema, was so spannend ist, welchen Stellenwert hat eigentlich die hier kulturell verwurzelte Naturheilkunde und das Wissen darum. Mhm. Also wir kommen ja jetzt aus einer Periode, wo alles fernöstlich oder Ayurveda oder so sehr viel höher gewertet wurde. Mhm. Und ich erlebe das so ein bisschen, oder bei Bathal Brunner erlebt man das auch so ein bisschen, dass durchaus auch eine gewisse Renaissance oder Rückgriff auf die hier doch natürlich auch vorhandene Naturheilkunde ist. Erlebt ihr das so? Sind das Themen bei euch auch?
Ja, durchaus. Es ist ja immer komplementär zu sehen und man muss gucken, wann wähle ich was. Also es gibt natürlich die konventionellen Pharmaprodukte, die ja natürlich ihre Berechtigung haben, aber es gibt Momente, wo eben komplementär auch solche auf Heilpflanzen basierenden Arzneimittel eben extrem wirksam sein können und das spüren die Menschen und deswegen gibt's da durchaus eine Renaissance. Das kommt, glaube ich, immer in Wellen.
Ja. Merkt ihr das so? Also bei Bathal Brunner zum Beispiel merkt man deutlich auch wirklich in den Umsatzzahlen so Themen wie Videosprechstunde, also zum Arzt soll man eh nicht mehr kommen mit klassischen Indikationen und so schon diese Veränderung unseres Gesundheitssystems dahin, dass man sich selber mal um sich kümmern soll und doch viele symptomatische Dinge auch selber behandeln soll. Merkt ihr das? Sind das Themen, die euch auch beschäftigen?
Durchaus, aber wahrscheinlich hatten wir in den letzten Jahren zu wenig Fokus darauf. Also wir haben ganz hervorragende Produkte fürs Auge, wenn das Auge praktisch gereizt ist. Die haben auch eine sofortige Wirkung, man spürt das dann. Da hatten wir in den letzten 2 Jahren ein bisschen mehr drauf fokussiert. Das hat wunderbar funktioniert. Insgesamt können wir da noch viel mehr machen.
Ich glaube, das ist eher totaler Trend. Jetzt habt ihr eben gesagt, du hast mir gleich 3 Stichworte zugeworfen. Ja. Das zweite war, ihr seid ein Sustainability Native. Finde ich einen sehr schönen Begriff. Erzähl mal.
Ja, also ich bin da in ein Unternehmen reingekommen, wo alles schon von A bis Z so durchdacht wird. Und da bekomme ich mittlerweile nicht mehr täglich, aber am Anfang täglich Geschichten erzählt. Das geht los bei unseren Inhaltsstoffen, das geht über die Packmittel weiter, das geht über, was bekomme ich da als Mitarbeiter, welchen Tee zum Beispiel, welchen Kaffee, wie ist das Gebäude gebaut? Das ist halt nicht zu fassen. Ich arbeite da in einem Gebäude, das ist aus Holz und Lehm gebaut, ohne Lösemittel.
Ja.
Und jetzt bau mal einen Fahrstuhl mit Spiegel ohne irgendwelche Klebstoffe. Wow. Und das Gebäude kann, und das Holz kommt natürlich aus der Nähe und so weiter. Also wir bauen gerade ein neues Logistikzentrum in der Nähe von Schwäbisch Gmünd. Da geht's um Flächenverbrauch. Man kennt ja so Logistikzentren, die sind dann so groß wie so ein kleines schleswig-holsteinisches Dorf und aber nur ein Stockwerk hoch.
Ja.
Wir bauen das halt auf einer relativ kleinen Fläche, aber hoch. Natürlich ist das vielleicht nicht ganz so effizient. Aus dem Holz, aus der Region, aus dem Lehm, direkt dort, wo wir es auch bauen. Wenn wir das mal in 50 Jahren nicht mehr brauchen sollten, verschwindet das alles wieder da, wo es herkommt. Und das sind einfach Dinge, die bei Weleda von A bis Z durchdacht sind. Also das ist auch ganz schwer, da noch Impulse intern zu setzen, weil das schon in der DNA drin ist. Und das hat eine hohe Faszination, muss ich sagen, wirklich.
Das glaube ich sofort und macht sofort Lust, da arbeiten zu wollen, weil man ja weiß, dass das Klima in solchen Häusern wirklich viel, viel besser ist, sehr viel angenehmer.
Ja, ja.
Wenn ich dran denke, meine Zeit hier bei Unilever, die übrigens sehr klasse war, ich habe da jeden Tag genossen, aber was ganz furchtbar war, war die Klimaanlage, die den ganzen Tag hinten in den Rücken pustete. Also das habt ihr dann nicht, gehe ich davon aus.
Nein.
Ja, sehr schön, aber dann war der dritte Begriff und da will ich dann jetzt auch einhaken, dass du sagtest, okay, ihr seid aber in einem Transformationsprozess. Jetzt klingt das ja eigentlich so, wie du es jetzt erzählt hast, als seid ihr perfekt aufgestellt für die heutige Zeit. Warum dann ein Transformationsprozess?
Ja, man muss natürlich sagen, dass wir wirklich ein Leuchtturm waren für viele, viele Jahre und dass das ja auch ein Bereich ist, der in den letzten Jahren, wenn wir jetzt ein bisschen mehr einmal auf die Kosmetik gucken, der extrem gewachsen ist. Und natürlich so ein wachsender Kuchen, der zieht dann auch die Großen an, das haben wir ja mit Nivea auch gemacht, und dann gibt's auch viele kleine Unternehmen. Die Markteintrittsbarrieren sind ja doch gefallen durch die Digitalisierung. Ich erreiche den Kunden eben nicht nur über einen TV-Spot. Ich erreiche den Kunden nicht nur übers physische Regal. Und das hat natürlich zum ganz anderen Wettbewerb geführt. Und das Wachstum hat sich jetzt auch abgeschwächt. Und in so einer Situation müssen wir uns dann doch wieder neu erfinden, um eigentlich uns wieder klar zu differenzieren vom Wettbewerb. Diesen Leuchtturm, den müssen wir praktisch jetzt 10 Etagen höher bauen oder an anderer Stelle, an einer höheren Stelle. Und das ist ein schwieriges Unterfangen, um wieder diese Relevanz und wahrnehmbare Differenzierung hinzukriegen, die wir zurzeit nicht haben. Denn überall steht ja Bio drauf, überall werden ja die gleichen Claims verwendet. Und für den Verbraucher ist es ja doch extrem schwer zu wissen, was da wirklich jetzt drin ist und mit welcher Liebe das vielleicht hergestellt wird. Wo kommt das eigentlich alles her? Und man muss auch sagen, die harsche Realität, jetzt wenn ich nur mal an Deutschland denke, das Geld sitzt halt zurzeit nicht so locker. Russischer Angriff auf die Ukraine, alles die ganzen Folgen dann für die Kosten und so weiter und so fort. Das ist ja schon jetzt für viele von uns ein schwieriges Umfeld gerade. Und dann klar zu machen, dieses Preispremium, wo kommt das her? Was ist das? Was bekomme ich dafür? Ist eine Marketingaufgabe. Und da müssen wir uns neu erfinden. Ja.
Meinst du denn, dass es vorher den Käufern, die dieses Preispremium in Kauf genommen haben, dass das denen bewusst war, was alles im Hintergrund, wir wollen ja gleich nochmal ganz ausführlich drüber sprechen, weil da gibt es ganz spannende Geschichten, was wie ihr die Dinge angeht, also nicht nur das Haus, Holz und Lehm, sondern auch viele wirklich sehr spannende Themen. War das den Menschen bewusst oder gab es einfach nicht so viele Alternativen? Wie würdest du das sehen?
Ja, die Welt oder auch die Marketingwelt hat sich halt enorm weiterentwickelt. Und wenn ich jetzt aufs Thema Technologie gucke, dann ist es halt so, dass eine Kultur wie die unsere, die auf Mensch und Natur vor allen Dingen guckt, die umarmt jetzt nicht sofort das Thema Technologie. Kann man sich ja gut vorstellen, weil man sich ja auch irgendwo fragen muss, steht die Technologie, also die Nutzung von meinem Smartphone, 108 Minuten am Tag oder wie lange das ist. Das kann ja schon mal zwischen menschlichen Begegnungen, echten menschlichen Begegnungen stehen oder zwischen der Verbindung mit der Natur, sodass wir das nicht sofort umarmt haben. Aber jetzt die Realität ist natürlich bei den jüngeren Zielgruppen, dass das erwartet wird, dass ich als Marke zu den Menschen komme. Da müssen wir uns ja auch mitentwickeln, sei es nun auf sozialen Medien, sei es einen eigenen Webshop oder auf anderen Plattformen neben Brick and Mortar, neben vielleicht klassischen Werbeformen. Und diese Entwicklung haben wir in den letzten Jahren nicht mit so viel Schwung angegangen wie vielleicht konventionelle Wettbewerber, weil das einfach nicht in der DNA war. Und dieses Rad beschleunigt sich ja fast exponentiell. Ja. Jetzt kommt noch AI dazu. Das heißt, wir müssen also eine Transformation, vor allen Dingen, ich denke, ich sehe das Marketing auch wirklich als Speerspitze, von den ganzen Dingen machen, die alle machen müssen, die Marketing machen. Plus, wir haben einfach auch noch das ganze Stück aufzuholen, was wir in den letzten Jahren nicht gemacht haben. Und man kann jetzt nicht weitermachen wie eine NGO, sondern wir müssen ein State-of-the-Art FMCG-Marketing Setup haben für die gute Sache. Aber also an dem Setup an sich geht nichts vorbei. Also das müssen wir halt schaffen.
Und würdest du sagen, dass ihr vorher, du sagtest eben NGO, dass ihr eher so eine NGO-Mentalität geradezu habt mit dem, was ihr gemacht habt?
Ja, das würde ich schon sagen. Also Purpose over Profit, und das hat gut funktioniert in so einem wachsenden Segment, wo man selbst als Leuchtturm dasteht. Und das war man natürlich nur, weil da viele, viele Jahre viel gute Arbeit reingeflossen ist. Das hat man ja auch nicht geschenkt bekommen. Aber jetzt ist das Marktumfeld einfach ein anderes und auch die Erwartungen, gerade der jüngeren Verbraucher, sind andere. Das heißt, im Kern müssen wir uns treu und authentisch bleiben. Das ist ganz klar. Ja. Du kennst sicherlich den NPS. Mhm. Haben wir gerade, wir machen so Brand Health Study alle 2-3 Jahre. Und da sehen wir Menschen, die uns kennen und verwenden, die empfehlen uns weiter. Da sind wir nach unseren Zahlen, war eine repräsentative Studie, in der Kosmetik sogar ganz vorne. Aber was ist mit dem Funnel davor?
Ja, ich habe mal ein bisschen gelugt auf der Webseite heute Nachmittag, bevor du gekommen bist, und habe bei den Produktbewertungen schon gestaunt. Da sind immer mehrere hundert Bewertungen bei jedem Produkt, also in eurem Shop. Ihr habt ja auch einen Webshop. Und ihr landet da immer bei 4,5 Sternen. Das finde ich extrem hoch.
Ja, also die Produktqualität im Kern ist Wahnsinn, die ist extrem hoch. Aber es nützt dir nichts, wenn im Funnel vorne bei Awareness und Consideration einfach der Nachschub fehlt, wenn man so möchte. Ja. Also ich glaube, wir sind in den letzten Jahren durchschnittlich bei den Verbrauchern und deren Alter ja so ein bisschen nach oben rausgewachsen. Das müssen wir jetzt wieder erneuern und selbst neu erfinden, Relevanz, Differenzierung klar machen. Und uns doch treu bleiben im Kern.
Ja, für mich von außen seid ihr so die klassische Marke, die so mit diesem Öko, mit den ersten Bioläden so groß geworden ist. Passt das so ungefähr? Also diese Phase, wo es die ersten Bioläden gab und da ging eben eine ganz besondere Käuferschicht hin.
Ja, ja.
Wo es dann erste Bio-Brot gab und man ging dann in Bioladen und kaufte nur da sein Brot, weil es nirgendwo anders sowas gab. Würdest du das so sehen, dass das so diese Blüte und größte Wachstumszeit von Leder war?
Ja, das war sicherlich ein wichtiger Impuls, und ich sag mal, die 15-20% der Bevölkerung, die sich vielleicht da wiederfindet, die liebt uns, weil die uns auch kennt.
Ja.
Jetzt ist ja die Frage, was ist mit den 60% der Verbraucher, die vielleicht in der Umfrage sagen, ja, Natur ist wichtig, aber dann, wenn es zum Kaufen kommt, doch sehr konventionell entscheiden und natürlich Preis und Convenience ganz wichtige Kaufkriterien sind. Bei diesen 60%, gerade wenn sie jünger sind, sind wir nicht erste Wahl zurzeit. Die kennen uns zum Teil gar nicht.
Ja, die kennen euch nicht, das würde ich auch denken, dass sie euch eher nicht kennen, und dann kauft man euch ja auch eher sozusagen bei Butni und Co., oder? Wo habt ihr euren Hauptvertriebskanal?
Naja, also in Deutschland sind wir natürlich gewachsen, gemeinsam Hand in Hand, sehr stark mit DM. Mit dem Götz Werner, mit dem Gründer, und da war man zusammen auf einer Reise, und das war natürlich für beide Seiten eine tolle Story. Aber jetzt sind wir da auf so einem Plateau angekommen, weil eben die Jüngeren uns weniger kennen und weniger Erfahrung mit uns haben, wenn überhaupt. Wir wissen aber, sobald die Erfahrung da ist,
sind sie begeistert.
Dann, ja, und wir müssen halt, wir sind wahrscheinlich die Marke der, sagte neulich mal jemand zu mir, der Untold Stories, kommen wir ja vielleicht noch auf die eine oder andere Geschichte, und das müssen wir wieder erzählen, und das sind auch soziale, also digitale Kanäle, Social Media und so weiter, die haben wir bisher nicht so bespielt. Und wenn du Webshop sagst, ja, der Webshop in Deutschland ist brandneu. Wir haben es halt in den letzten 10 Jahren nicht geschafft.
Ach, den gibt's noch gar nicht so lange.
Der ist nagelneu, also das, dass du den überhaupt gefunden hast.
Doch, und da waren auch schon sehr viele Bewertungen.
Ja, 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 also das passiert dann fast von alleine, nicht? Also wir haben extrem viele Fans, aber das ist, ja, wie bei einer Indie-Brand, ganz starke Fan. Wir sind community-fähig als Marke, das ist ganz
absolut,
klar.
Ja.
Aber wir müssen das erweitern. Müssen das auf breitere Füße wieder stellen.
Bei euch wäre für mich so der klassische Case zu sagen, tue Gutes und rede drüber. Mhm. Weil ganz ehrlich, ich begleite euch jetzt auch durch mein Buch, was ich vor jetzt schon fast 5 Jahren geschrieben habe und so schon ein bisschen länger. Aber mir war auch jetzt nicht so marketingbewusst. Man kannte die Marke, aber ich hatte jetzt irgendwie kein Marketing im Kopf, keine Kommunikation. Aber ihr habt ja eigentlich, du sagtest eben, Marke der Untold Stories, ihr habt ja ganz viele Stories zu erzählen. Fangen wir mal an mit der vertikalen Integration, die ja heute gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Also ihr habt einen sehr großen Bereich eigener Anbauflächen, mhm. wo ihr insbesondere für die Arzneimittel, also eure Kräuter selber anbautet, aber auch für einen überwiegenden Teil der Naturkosmetik. Und darüber hinaus habt ihr langjährige Partnerschaften. Also ihr seid nicht ein Unternehmen, was auf dem Weltmarkt guckt, wo kriege ich das jetzt mal günstig und wo kann ich mal das schießen, sondern mhm. ihr habt da ganz ganz feste Partnerschaften und habt jetzt auch das Thema Boden, ich glaube so seit 2 Jahren, zu eurem Kernthema erklärt. Also diese Aufgabe, was ist eigentlich, wir müssen die Böden schützen für die menschliche Gesundheit, aber auch für die Haltung der Arten- und Pflanzenvielfalt von Tieren und Pflanzen. Mhm. Vielleicht magst du damit mal anfangen. Vertikale Integration, wie läuft das denn eigentlich bei euch?
Ja, also das ist wirklich faszinierend, wenn man da reinkommt. Man ist es ja gewohnt, bei den großen Chemiehändlern seine Inhaltsstoffe zu kaufen. Ja, und die sind genau. ja eigentlich fast auch unendlich verfügbar. Nicht? Ja. So, und jetzt komme ich hier in ein Unternehmen, wo man halt mit der Natur arbeitet, wo man aus der Natur wirksame Produkte entwickelt. Und das hat ein paar Implikationen. Mhm. Also mal ein ganz einfaches Beispiel. Auf TikTok ging ein Trend los, europaweit, teilweise weltweit, für unsere Rosmarinprodukte. Die sind fast 100 Jahre alt.
Ja,
und
schön.
Das war insbesondere in der jungen Zielgruppe. So, jetzt ist plötzlich eine Nachfrage da, wo ich nicht beim Chemie-Großhändler anrufen kann und sagen, du, ich hätte gerne nochmal 8 Tonnen, ist mir auch egal, wo die herkommen, Hauptsache die sind schnell da, damit ich die produzieren kann.
Ja.
Sondern Rosmarin, jetzt einer der vielen Leitpflanzen bei uns, den haben wir in der Wildsammlung in Spanien. Seit Jahrzehnten ganz enge Verbindungen.
Und Wildsammlung, was ist das? Erzähl mal.
Ja, also Rosmarin wächst halt wild und da gibt's dann meistens ältere Herrschaften, Männer, Frauen, die da dann aufgrund der jahrzehntelangen Zusammenarbeit wissen, welche Qualität wir da suchen. Das ist also keine kultivierte Pflanze, sondern die wächst wild. Und mit denen arbeiten wir eng zusammen, nehmen denen das ab und da kann man nicht mal sagen, oh, dieses Jahr brauchen wir die 10-fache Menge, weil die Natur das ja nicht hergibt. Nee. Nicht? So, wie mache ich das jetzt? Jetzt ist es auch noch doppelt schwer, also ich bleibe mal bei Rosmarin.
Ja, spannend.
Dann denkt man, okay, die Menge kann ich jetzt nicht einfach verfünffachen, auch wenn die Nachfrage da ist. Auch noch bei der jungen Zielgruppe, die wir ja gewinnen wollen und die Produkte werden geliebt. Du hast ja die Bewertung gesehen dann.
Ja.
Und jetzt kommt auch noch der Klimawandel, wo wir ja wirklich eine Marke oder eine Company sind. Wir agieren zurzeit bei Scope 1 und Scope 2 zusammengenommen innerhalb dieses 1,5 Grad Paris-Ziels. Das messen wir auch engmaschig und da sind wir wirklich, da sind wir klasse unterwegs. So, jetzt. Aufgrund des Klimawandels gibt es immer weniger wilden Rosmarin in Spanien durch die Erwärmung. Also wir sind dann auch noch als Marke, als Sustainable Native auch noch besonders betroffen in der Kette von diesen Themen.
Absolut, ja.
So, das heißt, was wir jetzt machen, wir haben gerade ein Anbauprojekt in der Provence, also jetzt ein Stückchen nördlicher.
Ja.
Wir kultivieren jetzt erstmalig sowas selbst. Und das geht dann mit dem Kompostmanagement, da bin ich beim Thema gesunde Böden.
Ja.
Also bei uns ist es ja so, dass wir immer auch in Kreisläufen denken. Und natürlich muss dieser Humus, wir haben ja eine ganz große Nähe zum biodynamischen Landbau, zur Landwirtschaft, übrigens dieses Jahr 100 Jahre alt geworden gerade. Und dann geht's natürlich hier auch um Kompostmanagement. Ich nehme mal die Calendula, das haben wir bei uns in Wetzgau im Heilpflanzengarten. Wenn wir die im Sommer dann ernten, dann nehmen wir praktisch nur die Blüte. Und der Halm und alles andere bleibt schon mal auf dem Boden, sodass der Humus eben immer besser wird über die Jahre. Und dann verarbeiten wir praktisch aus dieser Blüte, da kommt dann das Produkt raus und auch der Duft. Also es gibt bei uns jetzt ja keinen Duftzusatz von außen, sondern das kommt alles aus der Natur, das ist wirklich faszinierend. So, und daraus, alles, was dann bei dem Prozess noch übrig bleibt, das kommt dann auf den Kompost und am Ende wieder auf die Böden. Wenn wir jetzt einen neuen Boden kaufen, dann lassen wir den erstmal 3 Jahre sozusagen brach liegen, bearbeiten den, aber pflanzen da noch nichts drauf. Und das sind einfach faszinierende Vorgehensweisen, wo wir in dieser vertikalen Integration, also praktisch die Auswahl der Leitpflanzen, das Anbauen, das Kultivieren, das Ernten, dann über unsere Prozesse machen wir daraus wirksame Naturprodukte. Und die Kette, die haben wir bei uns intern und dann eben mit den Partnern, so wie eben beim Rosmarin genannt, oder Arnika kommt aus den Karpaten, oder der Enzian kommt natürlich aus der Schweiz und so weiter. Und das ist schon faszinierend, aber das hat eben auch Folgen. Ich habe es ja eben genannt, Klimawandel, oder eben man kann die Nachfrage nicht mal eben hoch oder runter bedienen, sondern die Natur hat ja ihre Zyklen.
Absolut. Und wie macht ihr das dann? Das finde ich jetzt eine spannende Frage. Du hattest eben gesagt, wir müssen so ein Hardcore-Konsumgüterhersteller werden. Wir müssen nach diesen klassischen Regeln arbeiten. Der hat das aber nicht. Also ich meine, du kommst von Henkel, Nivea, ich komme von Unilever. Wir haben die Öle eingekauft, wo sie günstig zu kaufen waren. Natürlich gab es einen Qualitätsstandard, ja, der sauber nachgehalten wurde. Also wir wollen das hier nicht das Produkt schlecht machen, aber die Logik ist eine komplett andere. Man hat ein gewisses Qualitätslevel auf Weltmarktmärkten zu Weltmarktpreisen eingekauft und dann gab es eben gewisse Mischungen, die den gleichen Geschmack ergaben. So, wie wollt ihr das abbilden, wenn du sagst, wir müssen da rein in diese Welt?
Ja, also ich glaube, dass wir da auf der Beschaffungsseite diese vertikale Integration noch weiter treiben müssen. Also wir haben Agrarmanagement-Projekte, wir fangen an, gewisse Dinge, ich habe ja Arnika eben genannt, das ist eine Wildsammlung in den Karpaten, das kultivieren wir jetzt selbst mit Landwirten in verschiedenen europäischen Ländern. Das ist dann wieder Pionierarbeit. Da müssen wir noch mehr Partner gewinnen für uns und die bringen wir dann eigentlich, Lavendel zum Beispiel aus Bulgarien, das haben wir sozusagen im ersten Angang war das konventionell erzeugt, dann haben wir mit den Partnern dafür gesorgt, dass die das biologisch und jetzt biologisch dynamisch anbauen. Also wir gehen praktisch mit denen auf die Reise und das müssen wir noch breiter spielen. Und da gibt's dann immer wieder faszinierende Dinge, die ich dann auch erst erfahre, wenn ich schon ein paar Monate da bin. Der Granatapfel hat zum Beispiel in seiner Schale ganz tolle Stoffe, die antioxidantisch wirken. Ja. Und so, dann bin ich schon wieder beim Thema Upcycling. Also das, was vermeintlich Müll ist irgendwo anders, ist bei uns vielleicht ein ganz wertvoller Rohstoff. Und so müssen wir da relativ breit gucken und diese vertikale Integration noch besser ausbauen. Also wir nennen das From Soil to Soul, weil es bei uns immer um Body, Mind and Soul geht. Also unsere Produkte wirken natürlich auf der Haut, aber auch darüber hinaus. Und dieses From Soil to Soul, das ist bei uns ganz wichtig. Trotzdem müssen wir in der Marktbearbeitung diese tollen Sachen, aber doch hochprofessionell, also state of the art.
Auf jeden Fall.
An den Verbraucher
bringen. Wäre ja zu schade,
genau.
Wenn es keiner weiß.
So, und das ist so ein bisschen das, dass wir die Technologie eben nicht verstehen als Störfaktor zwischen Mensch und Natur, sondern das ist eigentlich dieser heute ja doch seidene Faden privilegiert. Nicht jeder weiß davon. Das sind so die Leute, die du vielleicht vorhin auch ein bisschen skizziert hast. Und wir können jetzt die Technologien nutzen, um das eigentlich zu beschleunigen. Also dieses Wissen, was nur auf einigen Köpfen verteilt ist, eigentlich zu demokratisieren und in die Welt zu bringen. Und dafür muss man halt hochprofessionell arbeiten. Und das ist kein Widerspruch, sondern das macht eigentlich auch Spaß.
Und warum, was würdest du sagen, du bist ja jetzt noch, hast ja noch einen relativen Außenblick. Das ist ja mal das Schöne, wenn man neu in eine Organisation kommt, dass man so nicht so verhaftet ist in dem, wie es immer war oder wie es geworden ist.
Ja.
Ich meine, auch wenn man jetzt sagt, okay, Technologie passt nicht so zu uns, warum ist das so fürs Unternehmen nicht klar gewesen, dass man da früher diese Geschichten erzählen muss? Ich meine, es sind ja durchweg schöne Geschichten. Mhm. Ihr seid ja nicht ein Chemiekonzern, der sagt so, man kann ja so genau wissen, was wir da reinpacken in das Produkt, sondern es ist ja wirklich das Gegenteil. Und sowas wie Wildsammlung Rosmarin in Südfrankreich ist ein Thema, was auch vor 10 Jahren schon auf sehr viel Zustimmung gestoßen wäre, wahrscheinlich auch vor 20.
Ja. Ja, ich glaube, erstmal das Wettbewerbsumfeld war ein ganz anderes. Man ist gut gewachsen und der Kuchen an sich ist eben auch gewachsen. Also, und es gab viel weniger Marken. Also, da hat man auch ein bisschen von der Vergangenheit gelebt. Ich glaube, es war einfach damals nicht so ein harter Wettbewerb, ne? Gerade in der damals ja noch Nische, in der man sich befand, da ist man mit der Nische wunderbar gewachsen. Und das andere ist wahrscheinlich ein Stück weit, das ist aber eine Mutmaßung von mir, eine kulturelle Frage. Mhm. Weil man praktisch Marketing für sich selbst gemacht hat, in dem Sinne, bei uns sind natürlich unheimlich viel überzeugte Aktivisten, die mit einer gewissen Lebensphilosophie unterwegs sind. Und davon habe ich mich ja auch sehr angesprochen gefühlt.
Ja.
Man darf das aber nicht verwechseln mit, ich mache nur für Leute, die so ähnlich denken wie wir, Marketing. Sondern man muss an die 60%, die irgendwie doch den Eindruck haben, da gibt's noch was Besseres, aber sich dann beim eigentlichen Kauf nicht so verhalten. Und denen muss ich einen guten Grund geben. Also das Value-Act-Gap, ne? Wenn wir die befragen, dann ja klar, die Natur, die Weisheit der Natur und die hat so viele gute Lösungen und Nachhaltigkeit, die Schönheit des Planeten ist mir alles wichtig. Das ist ja immer bei diesen Umfragen dann
klar,
ganz hoch gescored. Und dann guckst du dir das Kaufverhalten an und dann ist das Ticken anders. So, und das ist eigentlich die Gruppe, wo wir von uns aus halt gute Gründe jetzt geben müssen, warum Weleda da eine gute Wahl ist. So.
Also im Prinzip ist es für euch so, jetzt Nachhaltigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, also doch jetzt ja nun auch schon seit einigen Jahren, dass das für euch fast eher die Herausforderung, die wirtschaftliche Herausforderung größer gemacht hat. Im Tun, die meisten Unternehmen müssen sich ja im Tun transformieren oder haben jetzt auch das Bedarf und werden auch von Konsumenten dahin getrieben, sich zu verändern, drüber nachzudenken, wo sourced ihr, wie verarbeitet ihr, was sind Arbeitsbedingungen, jetzt gerade, wenn ich an die Textilindustrie denke, ganz, ganz große Herausforderung, die es da zu meistern gibt, das ist ja bei euch nicht so, da muss sich ja eigentlich gar nichts ändern, bei euch ist mehr das Thema, dass du hast eben schon gesagt, der Wettbewerbsdruck sich deutlich erhöht hat, dadurch, dass eben Nachhaltigkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ich hätte früher immer gesagt, so Wettbewerber von euch wären so Wala oder Dr. Hauschka, so dieses Natur. Zum Beispiel hast du gesagt, Augen, habt ihr schöne neue Medikamente entwickelt. Da benutze ich ehrlich gesagt immer von Wala die Euphrasia-Tropfen.
Ja, Euphrasia, das verwenden wir auch, genau.
Ja, das denke ich mir. Und da wäre jetzt für mich so die Marke, die ich da jetzt zum Beispiel kenne, Wala. Aber so wie du das schilderst, ist heute eigentlich eine Nivea oder ein Dove genauso euer Konkurrent, fast mehr als jetzt ein Wala oder ein Dr. Hauschka.
Ja, oder Caudalie oder es gibt No Cosmetics, eine junge, erfolgreiche Marke. Genau, man muss sich auch den ganzen Markt angucken.
Ja.
Das wissen wir ja mit Peter Field und den ganzen Gesetzgebungen, wie Marken wachsen. Da kann man nicht nur immer auf sein eigenes Segment gucken, sondern Menschen entscheiden halt dann doch anders. Viel breiter und weniger loyal, als man sich das so vorstellt. Das ist ja alles gut erforscht. Genau, und da müssen wir ran. Du hast recht, wir haben ja in vielen Dingen unsere Hausarbeiten gemacht und es geht gar nicht um den Kern, es geht nur um das Transportieren davon. Wir produzieren hier in der Schweiz und in Deutschland, also alles hier vor der Tür, kurze Wege und so weiter. Also da bringen wir so viel mit. Wir müssen uns da dem Wettbewerb halt stellen, das haben wir wahrscheinlich in der Vergangenheit gar nicht so machen müssen.
Und wie ist das, was wisst ihr, wie schätzen Verbraucher die Wirksamkeit der Produkte ein? Ich war ganz überrascht, Nivea hat so eine neue Körperpflege rausgebracht, die heißt Care and Repair. Ich habe das schon, habe es gleich auch ausprobiert, hat mich total interessiert, weil ich das als Marketier jetzt schon als einen weiteren Schritt in eine Richtung empfunden habe, die jetzt die Marke Nivea nicht gegangen ist. Natürlich zum Haus Beiersdorf gehört auch eine Marke Eucerin, die ist da ja schon lange in diesem Bereich tätig. Aber Nivea war für mich immer Care, Pflege. So, und jetzt heißt es auf einmal Care and Repair. Das heißt also den Anspruch, ich mache es nicht nur schön, sondern ich repariere auch. Also ein stärker wirkstoffbasiertes. damit rutschen die doch im Prinzip, auch wenn es keine Naturkosmetik ist, sehr in euren Bereich rein, oder nicht?
Also was ich ja in meinen vielen Jahren bei Nivea gelernt habe, ist ja, dass erstmal die funktionalen Benefits jeder Kategorie zählen. Ja. Das ist ja bei einer Dachmarke so schwer. Also wenn du jetzt sagst hier Lotions, im Lotion-Bereich musst du erstmal ja die Dinge spielen, die der Verbraucher bei einer Lotion erwartet.
Also und spendet das, Feuchtigkeit, so, genau, pflegt, genau. Zieht schnell ein.
Wunderbar.
Riecht gut. Ja, ich bin ja Verbraucher.
Du bist dicht dran. Aber beim Deo ist das was anderes. Ja. Und bei der Antifaltencreme auch.
Genau.
Und so musst du ja bei einer Dachmarke erstmal bedienen, was erwartet der Verbraucher. Der wacht ja morgens nicht auf und sagt, heute kaufe ich was von Weleda oder Nivea oder wem auch immer. Sondern ich brauche jetzt mal ein Deo und da erwarte ich Folgendes beim Deo. Und dann komme ich ja erst zur Marke. Und das haben wir wahrscheinlich in der Vergangenheit jetzt bei Weleda nicht so gut gemacht wie zum Beispiel bei Nivea. Bei Nivea standen immer die funktionalen Benefits erstmal im Fokus und dann habe ich ein emotionales Markendach da drum gespannt über die verschiedenen Kategorien hinweg. Und Weleda ist natürlich sehr stark als Purpose-Born Brand immer erstmal aus dem Markendach gekommen und deswegen waren die einzelnen kategorierelevanten funktionalen Benefits, was kriege ich denn da jetzt genau? Die standen immer so ein bisschen in der zweiten Reihe, obwohl das wirksame Produkte sind. Und da muss man schon sagen, wir müssen das auch ein Stück weit umdrehen. Du siehst eine Gesichtspflege-Creme von uns und dann müssen wir dir als Verbraucher erstmal sagen, was du da eigentlich davon hast. Und dann natürlich das emotionale Markendach drüber spannen, was ja auch kein Problem ist, weil da haben wir ja so
da
viel.
Da habt ihr ja
ganz es viel. Ist ja mehr der Reichtum, also unsere Challenge ist ja eigentlich, sich zu fokussieren auf einige wenige Punkte und das mehrere Jahre mal kontinuierlich zu spielen, damit auch ein klares Bild im Kopf des Verbrauchers entstehen kann. Aber davor steht eigentlich die Kategorie-Codes und die erwarteten Benefits ganz klar zu kommunizieren. Und das war bei uns, glaube ich, immer. Ist ja eine riesige Dachmarke. Ich dachte, Nivea wäre eine große Dachmarke, aber bei Weleda hast du ja noch mal mehr Kategorien, schon in der Kosmetik und dann noch die Arzneimittel, nicht?
Ja, und Weleda, wenn ich das so aus Verbraucherperspektive für Nivea, steht über allem Care. Da bist du ja schon auch bei einem funktionalen Benefit. Also der ist natürlich dichter, emotional auch. Du kümmerst dich um deine Haut oder unvergessen immer die Anzeigen mit den kleinen süßen Babyfüßchen und dann hat man sofort für ein Bild für Care, aber schon auch funktional, weil man natürlich gesagt hat, die Creme schafft's auch. Nivea führt auch dazu, dass ich gepflegte Haut habe. Und wenn ich an Weleda denke, denke ich an Naturkosmetik. Ich denke nicht an Care oder Pflege oder irgendwas, sondern ich denke an Naturkosmetik als Aufladung, was natürlich richtig und auch wichtig für die Marke ist, aber nicht funktional geprägt ist, was der Nutzen des einzelnen Produktes ist.
Genau, also und der Nutzen muss mehr nach vorne gestellt werden bei uns, um dann da eigentlich die Marke über die Kategorien hinweg zu spielen. Wo du Nivea sagst, das kenne ich natürlich sehr gut, da hatten wir auch ganz klare Distinctive Brand Assets, also ich sag mal das Logo oder die Bilder, die bei dir jetzt im Kopf vielleicht hochkommen zum Thema Pflege, das war ja extrem konsistent. Oder die Nivea Creme als eigentlicher Sinnbild für die gesamte Marke.
Ja, so. Die Dose,
und, an den Themen sind wir natürlich dran. Da hat Weleda, weil das eben auch sehr individuell immer geführt wurde von Land zu Land und vielleicht auch bei den Kategorien nicht ganz so ein stringentes Markenmanagement hatte, gibt es da so viele Bilder nebeneinander oder auch Symbole und eben diese Kategorievielfalt, dass uns das zuletzt nicht gelungen ist, da mit einfachen Elementen über das Logo hinaus sofort klar zu machen, um wen geht's hier eigentlich.
Ja,
also
spannend.
Das ist jetzt auch gerade eine Aufgabe, die natürlich im Markenmanagement liegt. Wie kann ich eigentlich diese Wiedererkennbarkeit in einer Zehntelsekunde herstellen?
Das hat schon Nivea sehr gut hingekriegt, wenn man das mal so als Vergleich nimmt. Ihr seid ja ganz viel prämiert worden für das, was ihr tut. Ihr habt sehr viele Awards gewonnen, also den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, den CSR-Preis der Bundesregierung habt ihr gewonnen. Ihr seid schon sehr viel auch dafür ausgezeichnet und prämiert prämiert worden für das, wie ihr arbeitet und was ihr tut. Auch da ist mein Eindruck, dass das nicht wirklich an den Endverbraucher oder auch an potenzielle Zielgruppen weitergegeben worden ist. Aber ihr seid auch eine B-Corp und da arbeiten wir ja auch mehr zusammen. Meine Hörer wissen ja, ich bin B-Leader, engagiere mich sehr für B-Lab und für die B-Corp-Bewegung. Vileda ist ja ihr seid in vielen Ländern zertifiziert. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer sagen. Mm-hmm. Und mich würde es natürlich sehr interessieren, was bedeutet für euch diese B-Corp-Zertifizierung? Und hast du den Eindruck, dass das etwas ist, was dann auch eure Themen, weil B-Corp-Zertifizierung steht ja auch wirklich für holistisch nachhaltiges Wirtschaften, a force for good, wie es so schön heißt, dass das auch helfen könnte, eure Themen wieder auch noch wettbewerbsfähiger zu präsentieren?
Ja, vielleicht schlage ich einmal ganz kurz einen Bogen. Und zwar ist es ja so, ich habe ja schon viel über die Identität gesprochen. Und natürlich guckt man dann immer 100 Jahre zurück. Und was wir neulich mal gemacht haben, ist, wir sind mal 30 Jahre in die Zukunft gegangen und haben dann von dort, da haben wir die Megatrends so als kleine Hilfestellung genommen, zurückgeguckt auf uns heute. Und meine These war, wir können eigentlich eines der modernsten Unternehmen der Welt sein. Und dann gehst du durch diese Megatrends durch, die, wer es kennt, sieht ja so ein bisschen aus wie so ein U-Bahn-Fahrplan, sind so 12 Megatrends, die dann so Subtrends haben, 144 dann an der Zahl. Und da haben wir mal geguckt, wo hat Vileda eigentlich was zu sagen? Wo bringen wir was mit zur Party? Und da muss man sagen, haben wir unfassbar viele Sachen gefunden. Also Circular Economy habe ich schon genannt, Lifelong Learning, Holistic Health, wir betrachten das ja immer holistisch, Plant-Based und Gemeinwohlökonomie und so weiter. Und da ist auch das Thema Kooperation. Also wir machen das ja viele Sachen gar nicht nur für uns, sondern immer mit anderen zusammen. Und wir sind Mitglied in wirklich vielen fantastischen Vereinigungen. Und haben ja auch einige selbst gegründet, Nature zum Beispiel. Und alle unsere Produkte sind eben zertifiziert nach den Nature-Kriterien. Also da war bei uns war ja noch nie irgendwie Mikroplastik, Nanoplastik, Paraffine, Silikone, synthetische Duftstoffe. Das heißt, wir haben auch weniger zu erzählen. Oh, wir sind jetzt ohne Mikroplastik, weil was? Da war Mikroplastik drin? So, ne? Oder andere Sachen. Das gab's ja bei uns nie. Und da haben wir es über Nature geschafft, dass wirklich viele, viele Companies, 2006 war das ein Zusammenschluss, auch Formeln so entwickeln, dass sie diesen Standards entsprechen. So, also da haben wir schon mal gewirkt. Und das Gleiche ist jetzt eigentlich bei B Corp. Also Force for Good trifft ja so unseren Kern, das ist ja wirklich klasse. Und da haben wir dann uns zertifizieren lassen, sind gerade in der Rezertifizierung und haben ja aus dem Stand damals über 100 Punkte geholt, was ja ein gutes Wahnsinn. Ergebnis
ja,
ist.
Ja, das ist so. Ein sehr gutes Ergebnis.
Man weiß ja vorher nicht, was rauskommt.
Also nein, aber viele, also für die Hörer, die nicht ganz zum Thema sind, man braucht 80 für die Zertifizierung. Und es gibt auch viele Unternehmen, die diese erste Zertifizierung dann mit 85, 86 Punkten machen, also durchaus unter 90. Wobei das jetzt aus der B-Corp-Bewegung kein Problem ist, weil der Weg ist das Ziel. Und dann bei der Rezertifizierung sind sie meistens deutlich über 90 und so entwickelt sich das ja. Aber das nur kurz am Rande.
Ja, ja. Und da sind wir natürlich jetzt wirklich auch nochmal in einem fantastischen Netzwerk und sind da in der Beauty Coalition auch eine treibende Kraft. Das ist ja eine industrieweite Subgruppe, sage ich mal, im B-Corp. Es war auch die erste Industry Group sozusagen innerhalb der B-Corps und sind ja in der Schweiz sehr aktiv, sind jetzt in Deutschland, ist ja mein Kollege Dr. Stefan Siemer, Grüße gehen raus, unser Nachhaltigkeitschef, der ist ja jetzt auch im Aufsichtsrat von B-Corp Deutschland. Und da spreche ich zurzeit auch mit verschiedenen anderen B-Corps, wie man eigentlich eben nicht alleine Dinge nach vorne treibt, sondern eigentlich als
bekannte
Community.
Andere Marke, Rituals, also auch B-Corp zertifiziert sind.
Genau, mit denen bin ich im Kontakt. Oder Patagonia kennt man natürlich als B-Corp und viele große und kleine Engagierte. Wir haben eine ganz tolle Country Managerin, Jane Sterland in UK, die ist da seit Jahren aktiv. Die war auch im Board von der Beauty Coalition innerhalb der B-Corps. Also Das ist wirklich eine fantastische Community, die in Deutschland auch nicht ganz so groß ist, muss man sagen. Aber in vielen anderen Ländern, ich habe es jetzt extra bei uns an den Offices am Eingang anbringen lassen, schön, dass wir B-Corp sind. Das motiviert und motiviert insbesondere die internationale Community und gibt uns eigentlich die Chance, da noch mehr Kraft zu entwickeln, weit über Veleda hinaus. Und das ist schon klasse. Also ja, da freue ich mich auf die weitere Arbeit, ja.
Lars, wir kommen schon zum Ende unseres Gesprächs. Ja. Ich glaube, den Transformationsbedarf, das ist sehr deutlich geworden, wo der liegt. Tu Gutes und rede drüber. Jetzt bist du einer meiner wenigen Gäste, die sehr sicher sagen können, wir sind ein Sustainable Native, ein sehr schöner Begriff. Wir machen schon wirklich sehr, sehr viel richtig, sind aber trotzdem bemüht, das auch immer weiterzumachen. Häufig, die meisten haben ja nicht so das Thema, die Herausforderung wie ihr, dass ihr es gar nicht eurer Community noch nicht so sehr erzählt habt, sondern die sind eher in dem Transformationsprozess wirklich Dinge anders zu tun. Mhm. Also Kreislaufwirtschaft als Thema oder was du eben sagtest, gewisse Schadstoffe zu eliminieren aus ihren Produkten. Ja. Was würdest du denn Managern, die vor der Herausforderung stehen, was wären denn so deine drei stärksten Tipps? Wie macht man sich am besten, effizientesten auf den Weg? Wo setzt man an? Wo siehst du die größten Hebel, um eben nicht Nachhaltigkeit, leider ist das Wort Greenwashing ja auch schon nicht mehr aus den Diskussionen wegzudenken, um Nachhaltigkeit nicht als Marketingthema, sondern wirklich mal in die Richtung so nachhaltig, wie Leda das betreibt, zu thematisieren?
Ja, ich würde mit dem Wissen von heute in einer konventionellen Firma viel radikaler noch denken. Also ich glaube, man denkt da einfach so ein bisschen, oh, da kommt der Green Deal, mal gucken, was die EU da dann zusammenzimmert und dann muss ich da auch den Regulatoren entsprechend hier aufgestellt sein. Ich würde das viel radikaler denken. Das ist gar nicht so einfach in so einem konventionellen Setup, aber da geht noch so viel mehr. Ich würde immer Partnerschaften suchen. Man muss nicht alles selbst erfinden. Es gibt schon so viele gute Lösungen und gemeinsam ist man da viel stärker. Und was wäre das Dritte? Ja, ich würde mir mal in eine Vorstandssitzung mal ein paar junge Leute einladen, Aktivisten, und denen mal gut zuhören, dass man überhaupt mal sieht, wo das alles hingehen kann und was vielleicht junge Menschen von uns erwarten. Also diese Konfrontation, die würde ich nicht scheuen.
Das finde ich sehr motivierend und ich hoffe, liebe Hörer, dass ihr das auch sehr motivierend fand. Lars, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für die doch wirklich sehr interessanten Einblicke in einen Pionier oder den Pionier der Naturkosmetik, anthroposophisch begründet, steht auch vor einer großen Transformation, obwohl ihr schon so vieles so richtig macht. Ich wünsche euch dafür sehr viel Erfolg und werde mit Vergnügen die Marke nicht nur weiter verfolgen, sondern auch weiter nutzen und freue mich zu sehen, was alles noch kommt. Ja, vielen Dank, Lars.
Ja, danke dir, hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen und ihr habt euch inspirieren lassen von einer Marke, die Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit ist und trotzdem weiß, dass sie noch lange nicht am Ziel angekommen ist. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns weiter und unterstützt damit, dass Wirtschaft neu denken den Weg in die Praxis findet. Tschüss und bis zum nächsten Mal.